Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ich begrüße Sie zu meiner ersten Fokussendung. Ab jetzt werde ich Sie nach Franz Josef Köp und Johannes Schmiedle durch die Themen fürs Leben führen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Glück der Berührung, mit einem Vortrag, den Professor Dr. Cem Ekmek-Cioglu für die Vortragsreihe Wissen fürs Leben der Vorarlberger Arbeiterkammer gehalten hat, die von meinem Vorvorgänger und Fokuserfinder Franz Josef Köp zusammengestellt wird. Er umreißt das Thema kurz und prägnant.
Es ist eine verblüffende Tatsache. Jede und jeder von uns besitzt einen großen Schatz, ein großes Vermögen, doch die meisten von uns wissen es nicht oder haben es vergessen. Es ist wie ein Lottogewinn, den man nicht abholt. Dieser Schatz, dieses Vermögen, dieser Lottogewinn, das ist das Wunder der Berührung. Aktiv und passiv berühren dürfen und berührt werden.
Professor Ekmek-Cioglu wird uns wissenschaftlich untermauert erzählen, wie und warum zärtliche Berührungen Halt und Geborgenheit geben. Wie wichtig sind Berührungen?
Natürlich müssen wir sagen, dass ein Erwachsener auch ohne Berührungen überleben kann. Er wird kein sehr angenehmes, vielleicht wohliges Leben führen, außer diese Einsamkeit ist erwünscht, ja? Aber er kann natürlich überleben. Aber diese Berührungen sind vor allem natürlich lebenswichtig in den ersten Lebensjahren.
Dr. Cem Ekmek-Cioglu ist Physiologe und Chronobiologe. Seit 1994 ist er an der Medizinischen Universität in Wien tätig. Er lehrt und forscht am Zentrum für Public Health. Er hat Ernährungs- und Gesundheitsbücher geschrieben, bevor ihn das Thema Berührung gleichsam gefunden hat.
Na, wie viele Berührungen brauchen wir denn pro Tag? Ja, wie viel ist denn genug? Das ist individuell unterschiedlich, wie das Bedürfnis zu reden, sich zu bewegen. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde kann das variieren.
Jede Berührung beginnt auf der Haut und mit dem Tastsinn.
Was ist die Funktion der Haut? Die Haut gehört zu den dichtesten Epithelien im Körper. Das heißt, sie schützt uns vor Krankheitserregern. Und wenn man eine Wunde hat, und das weiß jeder von Ihnen, oder großflächige Verbrennungen, dann steigt das Infektionsrisiko an. Die Haut ist aber auch dazu da, Vitamin D zu bilden. Und Vitamin D als Supplement, als Nahrungsergänzungsmittel, ist seit Jahren sehr, sehr populär. Und der erste Syntheseschritt der Vitamin D-Synthese findet in der Haut statt, unter Einfluss von UV-Strahlen in der Wellenlänge zwischen 280 bis 320 Nanometer. Aber, und das hat jetzt Relevanz für diesen Vortrag, über die Haut wird auch die Wärme, die in unserem Körperkern entsteht, ständig entsteht, nach außen abgegeben. Ein Mensch hat einen Energieumsatz, eine Wärmeabgabe in Ruhe, die entspricht einer 60 Watt Wolframglühbirne. Ja? Und jeder von Ihnen, mittlerweile gibt es Gott sei Dank schon seit vielen Jahren Energiesparlampen, aber jeder von Ihnen, der das miterlebt hat, und das haben einige von Ihnen, ja, wenn man sich in die Nähe einer 60 Watt Wolframglühbirne befindet, dann wird es schon sehr, sehr heiß dort. Ja? Und da sehen Sie schon, dass die Haut, ja, und der Tastsinn auch viel mit Wärme zu tun haben. Und da gibt es auch interessante Studien. Überlegen Sie sich mal, ob es einen Unterschied machen würde, wenn ich Ihnen eine kalte Tasse in die Hand gebe oder eine warme, angenehme Tasse. Und das natürlich vor allem dann im Winter. Ja? Wenn es heiß ist, natürlich ist es kalt, vielleicht angenehm. Aber so unter Neutralbedingungen oder im Winter, ob das einen Unterschied macht. Und es macht in der Tat einen Unterschied. Und da gibt es sogar eine Studie, die das mal untersucht hat. Wenn man Ihnen zum Beispiel unter normaler Zimmertemperatur eine warme Tasse in die Hand gibt, dann würden Sie vielleicht denjenigen, zum Beispiel mich, der Ihnen die Tasse in die Hand gibt, als sympathischer einstufen, als wenn ich Ihnen eine kalte Tasse in die Hand gebe. Ja? Quasi physische Wärme ruft psychische Wärme hervor. Und dazu gibt es auch, wie gesagt, Studien. Worum es heute geht, ist der Tastsinn. Und der Tastsinn ist zur Orientierung im dreidimensionalen Raum immens wichtig, aber der Tastsinn ist auch für Wohlbefinden und in Anführungszeichen Glück sehr, sehr wichtig bei Erwachsenen. Ja, wobei das Wort Glück natürlich nicht eindeutig definierbar ist. Glückliche Augenblicke haben wir nicht ständig, sondern in gewissen Momenten unseres Lebens. Vielleicht, wenn wir berührt werden, wenn wir angenehm berührt werden. Und was passiert jetzt physiologisch, wenn wir berührt werden? In der Haut befinden sich unter anderem Tastsensoren, ja, die nach ihren Entdeckern benannt wurden, wie zum Beispiel hier die Fata Pacinischen Körperchen. Das sind Vibrationssensoren, die auf Vibration reagieren. Dann gibt es andere Tastkörperchen, wie die Ruffini-Körperchen zum Beispiel, die reagieren auf verschiedene Berührungstastqualitäten. Ja. Und dieser Reiz wird dann in eine Sprache übersetzt, die unser Körper versteht. Ja, und unser Körper übersetzt sie in elektrische Potenziale, in sogenannte Aktionspotenziale. Ganz einfach ein Strom, ein elektrischer Strom. Das heißt, durch dieses Berührtwerden, aber auch wenn ich selber berühre, entsteht sozusagen in den Nerven, in der Haut ein elektrischer Strom. Und dieser elektrische Strom leitet diese Information des Berührtwortenseins ins Gehirn, in die sogenannte somatosensorische Hirnrinde, wo wir dann die Berührung als Berührung hier wahrnehmen. Und das läuft mit einer extrem hohen Geschwindigkeit, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Metern pro Sekunde. Deswegen können wir das auch gleichzeitig spüren. Wenn wir uns selber berühren, spüren wir diese Berührung gleichzeitig, weil dieser Weg natürlich von dem Ort zum Beispiel von der Hand bis ins Gehirn vielleicht nur 1 Meter ist, aber die Nerven leiten bis zu 100 Metern pro Sekunde. Studien in den letzten Jahren, 10, 15, 20 Jahren, haben aber auch gezeigt, dass angenehme Berührungen zusätzlich zu diesen Arealen, wo wir Berührungen spüren, auch in Areale projiziert werden, die für Wohlbefinden, Zufriedenheit, in Anführungszeichen Glück verantwortlich sind im Gehirn. Ja? Und das konnte man mit sogenannten Magnetresonanzaufnahmen nachweisen. Diese Reize werden über andere Nervenfasern ins Gehirn weitergeleitet, ja, die auch in diese Belohnungsareale, Areale, die fürs Wohlbefinden wichtig sind, verantwortlich sind. Wenn man hier eine Person an der Handinnenfläche berührt, wird nur dieses Areal aktiviert. Aber am Unterarm, wo sich diese zusätzlichen Nervenfasern, die sogenannten C-taktilen Nervenfasern, gehäuft befinden, werden auch andere Areale aktiviert im Gehirn, die eben Wohlbefinden hervorrufen. Und so hat man auch ein richtiges Korrelat bei Menschen für Wohlbefinden, für angenehme Berührungen im Gehirn nachweisen können.
Welche Art der Berührung empfinden wir nun als angenehm? Die Wissenschaft hat glücklicherweise auch auf diese Frage eine Antwort. Studien zeigen, sagt der Referent, dass wir Berührungen, die mit 10 cm pro Sekunde erfolgen, also ein langsames und leichtes Streichen, angenehmer empfinden als doppelt so schnelle Bewegungen.
Angenehme, zärtliche Berührungen heißt zweierlei. Nicht zu schnell und nicht zu grob. Ja? Und das wurde auch hier in Studien hier nachgewiesen. Ja, das ist eh klar, wird der ein oder andere von Ihnen sagen, das weiß ich eh schon. Aber dazu gibt es auch systematisch durchgeführte Untersuchungen, ja, die zeigen, dass eine Bewegung, eine Berührung oder Drüberstreichen in einem Tempo so zwischen 1 und 10 Zentimeter pro Sekunde, ja, das kann jeder zu Hause dann ausprobieren mit Stoppuhr, ja, viel angenehmer wahrgenommen werden als zum Beispiel Berührungen, die in einem Tempo von 20 cm pro Sekunde erfolgen. Ja, und diese schnellen Berührungen werden sogar dann als sehr unangenehm hier im Kopfbereich auch empfunden. Ja, also nicht nur neutral, nicht nur angenehm, sondern im Kopfbereich auch unangenehm. Und äquivalent zur Geschwindigkeit gibt es auch hier von den ähnlichen Gruppen Untersuchungen, wo ein geringer Druck, also eine angenehme, sanfte Berührung, Low Force, verglichen wurde mit einer groben, starken, mit einem starken Druck, High Force. Und auch hier zeigte sich, dass sowohl bei Frauen, Female, als auch Männern diese angenehmen Berührungen, dieser sanfte Druck als viel angenehmer wahrgenommen wird als ein starker Druck.
Berührung gibt Halt im Leben. Wer berührt wird mit den Händen, aber auch mit Worten, mit Lob und Trost, findet Halt. Wir spüren, dass wir leben. Respektvolle Berührung hat viel mit Wertschätzung zu tun. Und auch wer sorgsam und zärtlich berühren darf, fühlt sich wohl. Was Berührungen bewirken, sehen wir am besten bei den Kleinsten, sagt Cem Ekmek-Cioglu. Sind Berührungen also gleichsam lebenswichtig?
Einer der bekanntesten Untersuchungen zur Lebenswichtigkeit von Berührungen in der frühen Kindheitsphase wurden durchgeführt von dem Psychologen Harry F. Harlow, die auch in einer der bekanntesten Wissenschaftszeitschriften in Science Ende der 50er Jahre publiziert wurden. Diese Art von Untersuchungen würden wahrscheinlich heutzutage nicht durch die Ethikkommission gehen. Also ethisch angreifbare Untersuchungen, die aber die besondere Bedeutung von Wärme und weicher Umgebung gezeigt haben. Und was hat Harry Harlow gemacht? Er hat Rhesusäffchen nach der Geburt von der Mutter getrennt und sie von Drahtmüttern aufziehen lassen, in Anführungszeichen. Und eine Drahtmutter hat die Nahrung geliefert, die Milch, und die andere Drahtmutter war in ein weiches Frottee umwickelt und hatte hinten noch eine Wärmelampe. Diese Mutter war eben die warme, weiche, angenehme Mutter. Und was hat er beobachten können? Er hat beobachten können, dass diese Rhesusäffchen, um ihren Hunger zu stillen, kurz zu der anderen Mutter gegangen sind, ihren Hunger gestillt haben und sofort dann wieder zur weichen, angenehmen, warmen Mutter gegangen sind und dort die restliche Zeit verbracht haben. Und konnte daraus schließen, dass diese Wärmeweichheit wichtig ist. Wie konnte er das auch schließen? Wie konnte er auch hier einen Zusammenhang finden? Er hat auch gesehen, dass Rhesusäffchen, die nur von der Drahtmutter aufgezogen werden, in Anführungszeichen, gewisse Entwicklungsrückstände wie Durchfälle zum Beispiel gezeigt haben. Und so konnte er schließen daraus, vermuten, schließen. Den absoluten Beweis konnte er natürlich von einer Studie nicht erbringen, dass eben diese wohlige Wärme, diese Weichheit in den ersten Lebensjahren sehr, sehr wichtig ist. Ein Kind halten, so lange halten, bis es stabil am Boden steht, ein stabiles Fundament erbracht wurde und somit in die Welt entlassen werden kann. Ja, und worauf will ich hier hinaus? Ich will hier hinaus, dass in der Kindheitsphase Berührungen, Körperkontakt extrem wichtig sind. Eigentlich so lang, bis sich das Kind dann abkoppelt. Und ich habe 3 Kinder und ich weiß ganz genau, wann sich dann die Kinder abkoppeln. Das fängt an mit dem Beginn der Pubertät. Jeder von Ihnen, der Kinder hat, der weiß das auch, kann das sicher auch bestätigen. In der Pubertät kapseln sich dann ganz ab. Und da ist es wichtig, dass man das respektiert. Und Berührungen müssen gewünscht und erwollt sein. Zwangsbeglückung ist schlecht. Und daher habe ich auch meinen Kindern die Berührungen gegeben, die sie brauchen. Ja, die Jüngste ist jetzt fast 13. Da geht es noch mit Berührungen. Aber die ältere Tochter ist 17. Und die will wieder ein bisschen mehr. Das heißt, diese anstrengende Phase der Pubertät hat sich schon überwunden und sucht jetzt schon ein bisschen mehr nach Berührungen.
Thank you.
Wenn Babys getragen werden, festigt sich die Bindung zu den Eltern, Urvertrauen entsteht. Körperkontakt beruhigt das Kind mehr als Worte.
Nur wenn ich dem Säugling körperliche Nähe und Geborgenheit geben kann, kann sich eine Bindung entwickeln. Ja, und da gehört das Stillen natürlich ganz, ganz wichtig auch dazu. Als Ernährungsphysiologe und Ernährungsmediziner kann ich auch nur darauf hinweisen. Und aus dieser Bindung heraus, aus dieser körperlichen Nähe heraus, kann sich unser Selbstwertgefühl und Anerkennung entwickeln. Ja? Und ein Mensch, der angenehm berührt wird, genügend Berührungen bekommt, geht anders auch auf andere Menschen zu. Ja, mit mehr Selbstwertgefühl, möglicherweise mehr Selbstvertrauen, mehr Weltoffenheit. Und diese Anerkennung und der Selbstwert ist dann wichtig für körperliches Wohlbefinden und Lebenslust und wie man sagen will, für Sinn und Spiritualität, wobei das natürlich ein bisschen im Raume stehen mag.
Wenn Kinder Tiere streicheln dürfen, werden sie ruhiger, sie kommen herunter. Alte Menschen wiederum leiden oft darunter, kaum mehr berührt zu werden. Sie genießen es, wenn ihre Hand gehalten wird. Erstaunliches geschieht in unserem Körper, wenn wir angenehm, also zärtlich und langsam berührt werden.
Und das ist unter anderem eine vermehrte Ausschüttung des Oxytocins. Die eine oder der andere hat das sicher schon mal gehört, das Oxytocin ist ein Hormon, das schon seit über 100 Jahren bekannt ist und das aus der Neurohypophyse, Hypophysenhinterlappen, ein Areal im Gehirn, ins Blut freigesetzt wird. Es wirkt wehenauslösend im Rahmen des Geburtsvorganges, daher Oxytocin, auch übersetzt schnelle Geburt. Und es hilft dem Säugling beim Stillvorgang, indem es die Milchausführungsgänge, die Muskulatur in den Milchausführungsgängen kontrahiert und somit der Säugling leichter die Milch einsaugen kann. Das sind die zwei Hauptfunktionen des Oxytocins. Nur seit etwa 15 bis 20 Jahren weiß man, dass auch in anderen Arealen im Gehirn beim Menschen Bindungsstellen für das Oxytocin nachweisbar sind. Und es haben einige Studien, auch tierexperimentelle Studien vor allem, gezeigt, dass das Oxytocin auch ein Bindungshormon ist, das für die Mutter-Kind-Bindung wichtig ist, das für die Paarbindung wichtig ist, ein Sozialisationshormon. Es gibt Studien, wo Oxytocin substituiert wurde und man gezeigt hat, dass diese Menschen, die Oxytocin bekommen haben, mehr Vertrauen in andere Personen hier zeigen. Also nicht nur diese zwei physiologischen Hauptfunktionen, sondern auch soziopsychologische Funktionen weist das Oxytocin auf. Und was passiert jetzt im Rahmen von Berührungen? Und das ist eine Studie, die wurde bei verheirateten Paaren durchgeführt oder die wurden eingeschult in angenehme Berührungen. Und die Kontrollgruppe sollte so weitermachen wie bisher. Und diese Paare sollten sich 3x30 Minuten pro Woche angenehm berühren. Und bei angenehmen Berührungen geht es immer um nicht intime Stellen, Nacken zum Beispiel, Rücken. Und die sollten sich da berühren. Und dann wurde im Speichel der Oxytocinspiegel gemessen. Schon nach einer Woche zeigte die Interventionsgruppe deutlich höhere Oxytocinspiegel als die Kontrollgruppe, die wie gehabt ihren normalen Alltag durchgeführt. Eine andere interessante Studie, und was haben Professor Tietzen und ihre Kollegen hier bei dieser Studie gemacht? Sie haben fast 50 Paare genommen und diese Paare in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe hat Oxytocin per Nasenspray bekommen, ohne es zu wissen. Eine randomisiert placebo-kontrollierte Studie. Die wussten nicht, dass sie Oxytocin bekommen haben. Und die anderen Paare haben ein Placebo-Präparat, also ein Scheinpräparat bekommen. Und was mussten dann die Paare machen? Die mussten dann in einem videoüberwachten Raum wie wild streiten, 10, 15 Minuten, und wurden dabei videoüberwacht. Ja, was sind so klassische Themen unter Paaren, Finanzen, Treue? Und da wurde videoüberwacht und es wurde geschaut, ja, wie die miteinander umgehen. Ob die Fetzen geflogen sind oder ob man halbwegs gesittet miteinander umgegangen ist. Und was hat sich gezeigt? Und die Paare wussten das nicht, dass die Paare, die Oxytocin bekommen haben, viel gesitteter, positiver miteinander umgegangen sind, als die das Placebo-Präparat bekommen haben. die Paare, die Oxytocin bekommen haben, haben auch gestritten. Ja? Aber es gab auch positive Phasen in dieser Diskussion. Ja? Und vor allem war der Effekt bei Männern zu sehen, stärker zu sehen. Sodass man sagen kann, dass Oxytocin, könnte man daraus folgern, macht eventuell die Männer ein bisschen empathischer, ja? Sodass sie auf die Frauen mehr zugehen.
Streit erzeugt Stress und auch Stress kann durch angenehme Berührungen, eine Umarmung beispielsweise, gemildert werden, sagt der Experte. Aber wie funktioniert das?
Wie kann man Stress als Mediziner oder in psychologischen Untersuchungen messen? Das kann man vor allem über zwei Methoden. Bei Stress wird das sogenannte Stressnervensystem aktiviert, der sogenannte Sympathikus. Und was macht der Sympathikus? Der Sympathikus hebt meinen Blutdruck an und hebt meinen Puls an, sodass ich über das Blutdruckverhalten und über den Puls auch einen Hinweis bekomme, wie gestresst jemand ist. Ja? Ein hoher Blutdruck hat auch andere Ursachen, aber Stress ist eine der wichtigeren Ursachen. Und einem Hypertoniker, also jemandem mit Bluthochdruck, empfiehlt man daher auch Entspannungstechniken, um den Stress zu reduzieren, unter anderem Entspannungstechnik. Das zweite, neben diesem Stressnervensystem, ist das Stresshormon Cortisol, das Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Ja? Von der Cortisontherapie hat jeder schon mal was gehört. Sodass ich über die Messung dieser beiden Korrelate einen Hinweis bekomme, wie gestresst jemand jetzt ist. Und das Cortisol ist eben das bekannteste Stresshormon, das ich auch recht gut im Speichel messen kann. Gut, was hat man gemacht? Das ist die erste Studie, die ich Ihnen präsentieren will. Ja? Auch hier hat man Paare genommen. Und diese Paare hat man in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe hat vor dem Stresstest in einem Raum 10 Minuten Händchen gehalten, ein romantisches Video geschaut, einen Liebesfilm quasi, und sich dann kurz vor der gestressten Reaktion noch 20 Sekunden umarmt. Und dann wurden die Männer und die Frauen gestresst. Und was stresst einen? Wie kann man jemanden stark stressen? Was ist ein starker Stress, ohne jemanden zu schaden? Eine der stärksten Sachen, die jemanden stresst, ist eine Rede zu halten vor einem Publikum, so wie ich das jetzt tue. Ja. Das heißt, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich auch Berührung, Körperkontakt, dass ich ein bisschen runterkomme. Ja. Das ist eine der stärksten Stressreaktionen und auch in diesem Fall mussten die Personen eine kurze Rede halten und hatten nur kurz Vorbereitungszeit. Und währenddessen hat man den Blutdruck gemessen. Und sich angeschaut, bei Stress erwarte ich mir, der Blutdruck steigt an. Und dann sich angeschaut, gibt es einen Unterschied zwischen den Paaren, die Körperkontakt hatten und die anderen Paare hatten nichts gemacht während der 10 Minuten, saßen nur nebeneinander und hatten keinen Körperkontakt. Gab es einen Unterschied in dieser Studie hinsichtlich der Stressreaktion? Und was sich zeigt ist, dass die Paare, die Körperkontakt hatten, bei den Paaren fiel der Anstieg des systolischen Blutdrucks, aber auch teilweise des diastolischen Blutdrucks, viel geringer aus als die Paare, die keinen Körperkontakt hatten. Das heißt, dieser Körperkontakt hat die Paare geschützt ein bisschen vor der starken Stressreaktion. Eine andere Studie mit dem Cortisol war eine ähnliche Studie, wo auch die Testpersonen, in diesem Fall Frauen, eine Rede halten mussten vor einem grimmig und ernst reinschauenden Expertengremium, der sogenannte Trier Social Stress Test. Ja, und in diesem Fall wurde nicht nur der Blutdruck und die Herzfrequenz gemessen, sondern auch der Cortisolspiegel. Und je höher der Cortisolspiegel, desto intensiver die Stressreaktion. Und vor dieser Stressreaktion gab es drei Gruppen. Die eine Gruppe hatte keine Interaktion mit dem Partner. Die zweite Gruppe hatte Social Support vom Partner. Das heißt, der Partner hat gut zugeredet den Frauen, der Ehepartner, Lebenspartner. Und in der dritten Gruppe wurde der Partner instruiert, die Frau vor dem Stresstest eine Nackenmassage zu geben. Unter Instruktion eines Physiotherapeuten. Und was zeigt sich? Die Frauen, die eine angenehme Nackenmassage erhalten haben, hatten kaum einen Anstieg des Cortisols. Danach ist das Cortisol ein bisschen angestiegen, aber hat sich relativ schnell wieder normalisiert. Wohingegen die Frauen, die keine Interaktion hatten oder vor allem die Frauen, die Social Support von ihrem Partner hatten, ja, von einem männlichen Partner, die waren am meisten gestresst. Ja. Und das ist beim Trierer Social Stress Test, der erstmalig Mitte der 90er Jahre etabliert wurde, bekannt. Frauen stresst das, wenn der Mann vor einem Stresstest gut zuredet. Ja. Er meint sehr gut. Ja. Er will gute Tipps geben, redet gut zu, macht vielleicht ein bisschen Druck, schneide bitte ein bisschen besser ab als deine anderen Konkurrentinnen. Ja. Und das stresst die Frau anscheinend so stark, ja, dass die mit dem Cortisol raufgeht. Ja. Das ist ein Ergebnis, das schon aus den 90er Jahren bekannt ist. Das heißt, bei Frauen ist es vor einem Stresstest vielleicht besser, entweder der Mann massiert sie und hält den Mund. Ja. Das ist wahrscheinlich das Beste, was Sie hier sehen. Ja. Oder vielleicht kommt nur eine Freundin mit und nicht der Mann.
Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben.
Wenn wir älter werden, stellen sich verschiedene Wehwehchen ein. Wir hören oder sehen schlechter. Etwas ändert sich allerdings kaum.
Wir kriegen Sehprobleme, wir kriegen Hörprobleme. Unter anderem ist der Geschmackssinn beeinträchtigt, auch der Riechsinn im Alter. Aber der Tastsinn bleibt bis zum Tod mehr oder minder gleich erhalten. Und er ist auch einer der ersten Sinne, die aktiviert werden. Ja? Man schätzt so, schon in der 7. bis 10. Schwangerschaftswoche kann der Fetus dieses Fruchtwasser, das bewegende Fruchtwasser schon spüren. Ja, nicht umsonst treten dann die Kinder gegen die Wand, Bauchwand der Mutter. So gesehen kann man schon sagen, dass der Tastsinn von diesen 5 Sinnen über die längste Lebensspanne hier ohne Einbußen hier voll funktionstüchtig ist. Und daher ist berührt werden im Alter, in der Pflege auch sehr, sehr wichtig. Gerade ältere Menschen weisen sehr wahrscheinlich viel Berührungsdefizite auf und reagieren daher möglicherweise viel stärker auf Berührungen. Wie ein trockener Schwamm, der das Wasser schnell in sich hineinsaugt. Und hier zeige ich Ihnen jetzt 2 Studien, ja, wo ein geringes Engagement schon ausreichend war, um relativ starke Effekte zu erzielen. Hier wurde bei Frauen in Seniorenheimen, 45 Frauen ohne Demenz, die wurden 2-mal pro Woche 5 Minuten an der Hand massiert und es wurde währenddessen ihnen gut zugeredet. Und es wurde mit Fragebögen das Selbstwertgefühl, Self-Esteem over time und das Wohlbefinden festgestellt. Und verglichen wurde diese Gruppe, die massiert wurde, mit Kontrollgruppen, die entweder keine Intervention hatten oder nur eine verbale Intervention, also keinen Körperkontakt. Und was zeigt sich hier? Und hier sehen Sie massive Effekte. Nur in der Gruppe, die Körperkontakt hatte, nur in dieser Gruppe nahm das Selbstwertgefühl der Frauen zu. Und auch das Wohlbefinden wurde über die Zeit deutlich besser. Es sind kleine Studien, muss man sagen. Und in der sogenannten evidenzbasierten Medizin würden Sie jetzt nicht die höchste Stufe erreichen, aber es sind kleine Ansatzpunkte, an die man sich halten kann und die auch Sinn machen natürlich. In einer anderen Untersuchung gab es auch eindrucksvolle Ergebnisse, in diesem Fall bei Demenzpatienten. Berührungen, angenehmer Körperkontakt können bei Demenzpatientinnen und Patienten wie ein Bindeglied, eine Kette zwischen dem Ich, das sich vielleicht hinter einer gläsernen Wand oder einer Mauer befindet, und der Umwelt bewirken. Und was hat man hier gemacht? Hier war der Aufwand ein bisschen mehr. Diese Demenzpatienten wurden massiert, jeden Tag von Montag bis Freitag über 3 Monate am Rücken und an den Beinen. Und es wurde mit Fragebögen bei den Pflegepersonen, die die Fragebögen beantwortet haben, erfragt, wie das Verhalten der Demenzpatientinnen war und wie der Schlaf war. Und was hat sich gezeigt? Dass diejenigen, die massiert worden sind, kaum oder gar nicht in diesem Fall Verhaltensauffälligkeiten nach 3 Monaten Therapie gezeigt haben, auch kaum Schlafstörungen. Im Gegensatz zu denjenigen, die nicht massiert wurden, also die Kontrollgruppe. Und hier zeigt sich schon, wie stark der Effekt sein kann. Aber wie gesagt, einschränkend hinsichtlich der wenigen Studien, die es dazu gibt. Und was man hier auch sagen muss, ist, 2 Monate nach Ende der Therapie gab es keinen Unterschied mehr. Das heißt, diese Massage war über 2 Monate nicht nachhaltig, sodass Demenzpatientinnen und Patienten wahrscheinlich immer einen gewissen Körperkontakt brauchen, um positive Effekte erzielen zu können.
Wenn Menschen also nicht berührt werden über einen längeren Zeitraum hinweg, wie wirkt sich das aus? Studien gibt es dazu keine, sagt Professor Ekmekcioglu. Der gesunde Menschenverstand lässt uns aber vermuten, wie ein unberührter Mensch auf uns wirken könnte.
Vor allem Unwohlsein und miese Laune. Ja, das miese Laune natürlich von der Artikulation her passt nicht so ganz in diesen Vortrag hinein. Ja, aber ich finde, mir gefällt das sehr gut. Ja, jemand, der keinen Körperkontakt bekommt, unbefriedigend oder nicht ausreichend, der wird möglicherweise nicht super gelaunt sein. Ja, möglicherweise kann er das anderswo kompensieren. Aber das Risiko, dass er dann mies gelaunt ist und vielleicht eine gewisse depressive Symptomatik aufweist, ist schon da. Das mit dem Selbstwertgefühl habe ich schon erwähnt. Personen, die berührt werden, genügend Körperkontakt bekommen, können auch anders auf andere Personen zugehen. Instabile Identität lasse ich mal im Raum stehen. Wie gesagt, untersucht wurde das meines Wissens nach noch nicht systematisch. Aber was sehr wohl untersucht wurde, ist der Zusammenhang, und dazu gibt es zahlreiche Studien, der Zusammenhang zwischen unerwünschter Einsamkeit, ich muss das Wort unerwünscht dazu nehmen, wobei man sich rein unter dem Wort Einsamkeit natürlich auch was vorstellen kann, unerwünschte Einsamkeit und Krankheiten und Sterblichkeit. Und jemand, der natürlich einsam ist, der wird sehr wahrscheinlich auch keine Berührungen haben. Und jemand, der keine Berührungen bekommt, fühlt sich wahrscheinlich auch einsam. Sodass diese beiden Symptome, Krankheiten ineinander verquickt sind und miteinander zu tun haben, reziprok. Einsamkeit ist ein Stressfaktor. Einsamkeit kann den Blutdruck steigern, also auch eine Hypertonie hervorruft einen Bluthochdruck, aber Einsamkeit kann auch das Immunsystem beeinträchtigen. Dieses Stresshormon Cortisol, was ich vorher angesprochen habe, wirkt physiologisch dämpfend auf das Immunsystem, aber wenn ich gestresst bin, wenn ich einsam bin und sehr viel Cortisol ausschütte, dann geht der Schuss nach hinten los. Und somit kann das Immunsystem übermäßig stark supprimiert werden. Wie bei dieser Studie, wo man erstsemestrige Universitätsstudenten geimpft hat. Die haben eine Grippeimpfung bekommen und man hat die Antikörpertiter gemessen nach 1 Monat und 4 Monaten. Das heißt, wie die Studentinnen und Studenten auf die Impfung reagiert haben. Je höher der Antikörpertiter, desto besser haben sie reagiert auf die Impfung. Und diejenigen, mit hohem Einsamkeitsscore, das wurde mit Fragebögen erfragt, das waren die Studentinnen und Studenten, die ein hohes Level an Einsamkeit aufgewiesen haben, die hatten sowohl nach einem als auch nach 4 Monaten die niedrigsten Antikörpertiter, wobei man hier vermuten kann, dass bei denen eben vielleicht durch das Cortisol, durch die hohen Cortisolspiegel das Immunsystem übermäßig stark gedämpft wurde. Eine der größten Meta-Analysen, also Zusammenfassungen von Studien, hat auch gezeigt, dass kontaktfreudige soziale Interaktionen um bis zu 50% mehr überleben als einsam. Also das Sterblichkeitsrisiko, wenn man einsam ist, steigt deutlich an. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch hinsichtlich des Alterns, hinsichtlich Langlebigkeit. Und das werden viele von Ihnen sowieso schon wissen. Ich möchte Sie damit jetzt nicht langweilen. Aber soziale Aktivitäten, sei es in der Familie, sei es ehrenamtlich, sei es im Seniorenclub, sind extrem, extrem wichtig für den Körper und sind extrem wichtig auch im Altern und auch für Langlebigkeit. Ein ganz wesentlicher Punkt.
Es gibt Studien, die besagen, dass Singles ein höheres Sterblichkeitsrisiko haben als Paare. Bei Männern kam der Effekt stärker zum Tragen als bei Frauen. Oftmalige Scheidungen wirkten sich allerdings auch negativ aus. Eine Scheidung ist immer Stress.
Und was hat man gezeigt? Dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen das Sterblichkeitsrisiko in der Zusammenfassung dieser Studien zunimmt, ja, bei Singles, geschiedenen, Verwitweten im Vergleich zu Verheirateten bzw. in Lebensgemeinschaft Lebenden. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich in einer schlechten Ehe lebe, ist das natürlich auch ein Risiko für Sterblichkeit. Ja. Also das ist klar. Ja. Nicht, dass Sie glauben, nur weil Sie verheiratet sind, wären Sie 120. Die älteste Person, Jean Calment, wurde 122. Also da, das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Hier geht es um eine glückliche oder sagen wir mal so, dämpfe ein bisschen, halbwegs zufriedene Ehe. Ja, und keine schlechte Ehe. Ja, schlechte Ehe ist schlecht. Ja. Und was in dieser Meta-Analyse auch gezeigt wurde, diejenigen, die mehrmals verheiratet waren, da ist das Risiko auch nicht besser geworden. Also oft heiraten, so einmal jährlich. Warum? Weil jede Scheidung ein Stressfaktor ist und das summiert sich natürlich mit den Jahren. Ja, das ist dann auch nicht so toll, ja, wenn man da schon zum siebten Mal zum Traualtag geht. Was sich hier auch gezeigt hat, was auch interessant ist für diejenigen, die das vielleicht wissenschaftlich ein bisschen besser sehen konnten, ist, ich will das nur kurz erwähnen, ist, dass dieser Unterschied in der Sterblichkeit zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten, dieser Unterschied stärker war bei Männern als bei Frauen. Das heißt, Frauen hat es vielleicht nicht so sehr viel ausgemacht, ob sie jetzt alleine leben. Schon, es gab schon einen Unterschied, aber dieser Unterschied verheiratet, nicht verheiratet, war stärker ausgeprägt bei Männern. Sodass wir vielleicht ein bisschen schließen können, dass Männer eher von Frauen abhängig sind. Ja? Und wenn sie dann alleine sind, dass das Sterblichkeitsrisiko dann deutlich stärker ist, als die Frau ist allein und wird endlich in Ruhe gelassen.
Wir kommen jetzt zu Berührungen im Alltag. Kleine Gesten, große Wirkung. Eine scheinbar harmlose Berührung am Arm kann entweder Dominanzverhalten und Überheblichkeit zeigen oder Vertrautheit bewirken.
Berührungen, Körperkontakt ist auch eine wichtige Kommunikation. Das Händeschütteln ist jedem bekannt. Wie man Hände schüttelt. Ob man den anderen von oben die Hand zusammenbricht, wie es ein Präsident, ein bekannter Präsident anscheinend macht ständig. Ja. Oder adäquat auf seine Gegenüber eingeht und dementsprechend die Hand gibt. Ja. Das macht was aus. Aber, und das haben einige Untersuchungen gezeigt, vor allem von einem Franzosen, auch kurze, flüchtige Berührungen an nicht intimen Stellen, die möglicherweise gar nicht bewusst wahrgenommen werden, können was bewirken. Ja, als Beweis für Berührungen, als Kommunikationsmittel. Und dieser Franzose, Professor Gauguin, ja, hat einige Studien gemacht. Unter anderem hat er zum Beispiel seine Assistenten in eine Fußgängerzone geschickt, um eine Fake-Petition durchzuführen, Umfrage. Ja. Und als diese Studenten Personen angesprochen haben, haben sie sie entweder kurz am Oberarm berührt, flüchtig oder nicht berührt. Ja. Und er konnte dann zeigen, dass diejenigen, die kurz berührt worden sind, eher bereit waren, an dieser Umfrage teilzunehmen. Auch Trinkgeldverhalten war besser, wenn der Kellner, Fake-Kellner, kurz eine Hand berührt hat oder nicht. Ja. Ärzte zum Beispiel wurden instruiert, Patienten beim Verabschieden entweder kurz am Oberarm zu berühren oder nicht zu berühren. Und diese Patienten hatten eine bakterielle Pharyngitis, die mit Antibiotika behandelt wurde. Und dann hat man nach 10, 14 Tagen geschaut, ob es einen Unterschied gab in der Medikamenteneinnahme zwischen denjenigen, die berührt worden sind, ganz kurz vom Arzt, flüchtig am Oberarm, oder und denjenigen, die nicht berührt worden sind. Und es zeigte sich, dass diejenigen, die berührt worden sind, waren viel eher ihre Medikamente eingenommen haben. Also die Compliance des Patienten, die Medikamente einzunehmen, war viel besser bei denjenigen, die berührt worden sind. Sodass Berührungen, kurze, flüchtige Berührungen an nicht intimen Stellen auch Vertrauen schaffen kann. Ein anderer Punkt, da geht es eben um Distanz und Nahkulturen oder wie man im englischsprachigen Raum sagt, auch Low- und High-Touch-Cultures. Und einer der ersten publizierten Untersuchungen dazu wurde in den 60er Jahren durchgeführt. Ja. Was hat ein Wissenschaftler gemacht? Der hat sich in Cafés hingesetzt und Paare beobachtet, wie oft die sich berühren. Ich glaube, es war innerhalb einer Stunde. Ganz erinnern kann ich mich jetzt nicht. Ja. Und er hat sich in Cafés gesetzt in London, in Paris und in San Juan. Das ist die Hauptstadt von Puerto Rico. Und was hat er sehen können? Er hat dann mitgeschrieben, Strichliste, ja, dass sich die Paare am meisten in San Juan berührt haben. In Paris auch nicht schlecht, aber in London ganz schlecht, ja, in den 60er Jahren. Ja. Und danach gab es ein paar Untersuchungen zu dem Thema, ja, die dann dazu auch von Tiffany Field, einer bekannten US-amerikanischen Berührungsforscherin, woraus man dann schließen konnte oder die Welt einteilen konnte, die Länder, gewisse Länder in Low-Touch-Cultures, Countries und High-Touch-Cultures, Countries. Ja? Und die klassischen High-Touch-Culture-Countries sind die lateinamerikanischen Länder. Ja? Ich war selber auch mal, ich komme aus der Türkei, also der Mittelmeerraum sowieso, aber Lateinamerika noch mehr. Ja, ich war mal in Brasilien und da kriegt man fast keine Luft. Ja, das ist jetzt übertrieben. Das war jetzt ja Spaß. Und wohingegen zum Beispiel England, Großbritannien, ist bekannt in der wissenschaftlichen Literatur als Low-Touch-Country zum Beispiel. Ja. Frankreich gilt auch eher als High-Touch-Country, also als Nahkultur.
In großen Teilen unserer schnellen und kontaktlosen Internetgesellschaft berühren wir öfter das Smartphone als einen anderen Menschen und vergessen, wie wichtig Berührungen für Körper und Psyche sind, findet der Wissenschaftler.
Dinge, die im Verborgenen bleiben, kommen vielleicht durch eine angenehme Massage ans Tageslicht. Und ich habe diesbezüglich mal einen Hollywood-Film gesehen, an den Titel erinnere ich mich nicht, wie eine Frau dann von einem blinden Masseur so massiert wurde, dass sie dann zum Schluss geweint hat. Ja, weil verborgene Dinge tief im Innersten, die einem nicht bewusst werden, können durch Körperkontakt ans Tageslicht kommen. Und davon bin ich überzeugt. Berührungen können recht viel bewirken. Angenehme, zärtliche Berührungen kosten nichts, bedürfen keines großen Kraftaufwandes, sind an keinen Ort und keine Zeit gebunden und haben keine unerwünschten Nebenwirkungen. Ganz im Gegenteil. Hier muss man ein bisschen nachdenken natürlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute noch.
Ich hoffe, dieser Fokus konnte Sie bewegen und berühren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, voll spannender Gedanken und haltgebenden Berührungen.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Unsere Unterstützung der Vorarlberger Schulen bringt der Jugend neue Perspektiven.
She's alone. Thank you. Thank you. Thank you, Kasun.